Was ist der größte Irrtum über vererbtes Kriegstrauma? Und da habe ich gesagt, dass die meisten Menschen denken, sie seien nicht betroffen. Und durch meine schamanischen Reisen sind in mir natürlich weitere oder andere tiefere Felder aufgegangen. Und es muss auch nicht jeder da so tief drin eindringen. Aber es ist halt nicht weg, sondern es möchte gesehen werden. Und ich sage immer, Heilung bedeutet Anerkennung und Ordnung.
Mädchen, Mutter, Matriarchin. Alles, was Frau in der Rush-Hour des Lebens braucht, um glücklich, gesund und frei zu sein. Schön, dass du da bist. Wir befinden uns immer noch mitten im Women Empowerment Spezial. Alle meine Gäste, aktuell, werden mit mir gemeinsam am 7. und 8. März in Zwickau auf der großen Bühne stehen und 2 Tage zu Ehren der Weiblichkeit kreieren und gestalten. Und dieser Raum füllt sich mehr und mehr und mehr, je nachdem, wann du dieses Video jetzt schaust. Guck mal, ob noch Plätze frei sind. Mein Gast heute ist eine sehr, sehr faszinierende Frau. Wir wollen uns unterhalten über transgenerationale Traumata. Und zu diesem Bereich gibt es unglaublich viele verschiedene Ebenen, das Thema anzuschauen. Es gibt eine ganz greifbare Ebene in der Epigenetik. Dann gibt es Ebenen, wo man davon ausgeht, dass im faszialen Gewebe ein solches Energiefeld noch übrig ist, mit der Emotion, die zu einem Trauma gehört, das du gar nicht erlebt hast in diesem Zeitraum, den du lebendig bist. Und dann gibt es eine wunderschöne, sehr, sehr wenig greifbare und doch total konkrete Energieebene zum Thema transgenerationale Traumata. Und da kommt dann der Begriff der Ahnenarbeit mit rein. Mein Gast ist gewesen Krankenschwester, voll ausgebildete Ärztin heute, und doch arbeitet sie mit einem sehr, sehr schönen Schwerpunkt im Bereich der Energie und dem Schamanismus. Und wir wollen eintauchen gemeinsam. Und ich sage von Herzen willkommen, liebe Ilona.
Oh, liebe Caroline, vielen Dank für diese herzenswarmen Worte. Und ich freue mich schon jetzt sehr auf unser Gespräch.
Ich mich auch, weil wir im Vorgespräch, wir haben nur so ein paar winzige Punkte so einmal angesprochen. Bevor ich auf Aufnehmen drücke, quatsche ich meistens mit meinen Gästen ein bisschen und dann kommen wir schon so Themen raus. Mal gesagt, oh Mann, wieso haben wir das noch nicht aufgezeichnet? Das war schon voll cool. Das war schon voll spannend, weil das Thema transgenerationale Traumata so weitreichend ist. Und lass mich fragen, wie bist du auf das Thema gekommen und warum begleitet es dich in dieser Art und Weise heute in deinem Arbeitsalltag in dieser Intensität?
Ja, ich bin darauf gekommen, um es kurz zu fassen, letztendlich, weil meine Mama im Krieg selbst schwerwiegende, traumatisierende Dinge erlebt hat. Meine Mama ist Jahrgang 38, mein Vater ist 33 und geboren. Und das waren erstmal die Fakten, ja, dass meine beiden Eltern Krieg erlebt haben. Und ich kannte auch Geschichten dazu, sie geflüchtet sind oder immer wieder Zeit im Hochbunker verbringen mussten und. Das sind die Geschichten, die viele Menschen aus den Erzählungen ihrer Eltern kennen, Kriegsgeschichten. Aber die Emotion dazu fehlt, ne? Es wird ja meistens sehr emotionsarm, emotionsgetrennt weitergereicht. Und ich selbst habe schon in der Jugend eine sehr große innere Leere und Schwere empfunden. Und ich habe das nicht verstanden. Und ich habe dann sehr viel Leistungssport gemacht. Ich war Basketballerin gewesen und habe darüber auch viel Emotion oder Energie kanalisieren können. Kann ich jetzt im Nachgang sagen. Ja, aber da gab es eben auch ganz viel Wut. Und es gab aber immer wieder auch Zeiten in meinem Leben, obwohl ich draußen irgendwie gut abgeliefert habe, ja, wo ich dachte, es wäre vielleicht schöner, nicht auf der Welt zu sein. Oder wie lange muss ich denn noch oder so. Also da war eine Schwere, die mit einer Jugend letztendlich gar nicht zusammenpasst. Und zum Glück, sage ich heute, gibt es da genug gesunde Anteile in mir, die sich auf den Weg gemacht haben und wissen wollten, woher das kommt. Und neben dieser im Helfersyndrom arbeitenden Krankenschwester und dann später in die Medizin gehende Ilona, sage ich mal, gab es ganz viele Aspekte von: Was bedeutet denn, wenn man tiefer geht? Und ich hatte dann mit 19 erste spirituelle intensive Erfahrungen nach intensiven Meditationen und da kamen mir so Begriffe wie kosmisches Bewusstsein in den Sinn und alles, was so dazugehört. Das war natürlich viel zu früh. Mit 19, vor 30 Jahren, kannte sich kein Mensch damit aus. Das war ja eher wie, als würde man einer Sekte angehören, wenn man Yoga macht. Und nach und nach über Jahrzehnte und dann in einer starken spirituellen Krise vor 10 Jahren, die zugleich auch die schamanische Einweihung gewesen ist, ist mir das Thema Trauma und Krieg zugänglich geworden. Und ich dachte erst so, Trauma, was hat das denn mit mir zu tun? Ne? Also die meisten denken ja, sie hätten damit nichts zu tun. Und dann wurde mir die Dimension und das Ausmaß zugänglich, dass also das, was meine Mama erlebt hat, dazu geführt hat, dass sie ihre Emotionen abgespalten hat, deshalb emotional nie wirklich anwesend sein konnte, das natürlich für ein Kind verheerende Folgen hat, wenn es keinen Resonanzraum hat in der Emotionswelt. Und mir wurde dann immer zugänglicher, dass wir aktuell als Kriegsenkel sozusagen die Menschen, die Kinder von Eltern sind, die im Krieg selbst noch Kinder waren, aktuell 1950 und 75 Geborene, so in dem Zeitraffer, wir circa 22 Millionen Menschen in Deutschland sind. Nicht alle davon sind deutschen Ursprungs und haben deutsche Eltern, die ihr Krieg erlebt haben, aber es befindet sich auf jeden Fall in einem großen Millionenbereich. Dass wir aus dem kollektiv traumatisierten Feld entstammen, dass das nie aufgearbeitet worden ist und was das eigentlich bedeutet. Und dann sage ich immer, vererbtes Kriegstrauma ist der rosa Elefant im Wohnzimmer, den keiner sieht, weil den gibt's überall. Und viele Menschen, ich wurde letztens gefragt, was ist der größte Irrtum über vererbtes Kriegstrauma? Und da habe ich gesagt, dass die meisten Menschen denken, sie seien nicht betroffen.
Ja. Das bedeutet aber, dass für dich das tatsächlich, wenn deine eigenen Eltern im Krieg waren, du siehst fantastisch aus, wenn ich das an dieser Stelle sagen darf. Ich hätte dich für jünger eingeschätzt. Wenn deine eigenen Eltern so direkt vom Krieg als Kinder betroffen waren, mit ganz eigenen Kindheitserinnerungen oder auch verdrängten Erinnerungen, dann bist du ja in erster Linie quasi mit den Konsequenzen davon konfrontiert in einer total greifbaren Ebene. Also ich meine, wenn Eltern nicht verfügbar sind, emotional nicht verfügbar sind, sich irgendwie impulsiv ausrasten mit irgendeiner cholerischen Wutstörung, was auch immer diese Folgen von Überforderungen in der Kindheit sind, wie die sich ausprägen, das ist ja etwas, das hast du dann als Kind direkt zu spüren bekommen auf die eine oder andere Art und Weise. Aber transgenerationales Traumata geht ja noch viel weiter. Also das geht ja noch über die eigenen Eltern hinaus. Wie weit reicht das denn?
Na, da gibt's verschiedene Ansätze. Also ganz in der konkreten transgenerationalen Story, sag ich mal, was Krieg betrifft, sprechen wir von, es gibt da schon auch in der Bibel im Moses-Psalm einen Spruch, der heißt, eure Missetaten, die ich da nicht lasse, ungesühnt und die reichen bis ins dritte und vierte Glied. Das heißt, Kriegsenkel sind das Glied 3 und quasi die Urenkel, meine Kinder, sind das Glied 4. Und soweit würde man aktuell erstmal schauen, um das Feld ins Bewusstsein zu bringen. Wenn wir in der spirituellen Heilkunst sprechen, in schamanischer geht es teilweise bis 7 bis 12 Generationen zurück und natürlich auch die Heilarbeit, die wir jetzt machen, wirkt auch in das Feld nach vorne. Aber ich bleibe erstmal so bei den Kriegsenkeln und den Urenkeln, weil da braucht es noch so viel Bewusstsein für und Aufklärung und ich gehe dafür, dass das ein ganz normales Alltagsbewusstsein sein darf, dass das was mit uns macht, wenn wir emotional nicht verfügbare Eltern hatten. Und das ist kollektiv gewesen. Und ein ganz wichtiger Satz dafür ist, das, was Normales hinterfragen wir nicht. Und für uns ist alles das normal gewesen. Mhm. Ja? Wir waren als Kinder nicht, wir haben vielleicht Irritationen von Anfang an gespürt, warum renne ich emotional gegen eine Wand? Warum werde ich nicht getröstet? Warum werde ich nicht gehalten? Warum fühle ich mich alleine? Aber auch diese Emotionen wurden ja häufig abgespalten dann von uns selbst, um uns einzupassen in ein Gefüge, in unsere Familie, um uns das Überleben zu sichern. So dass also Millionen von Menschen im Überlebensmodus agieren, Überlebensstrategien daraus entstanden sind. Ich muss so und so sein, um dazu zu gehören. Dazu gehört dann auch, ich muss helfen, ich muss Leistung bringen, ich darf nicht auffallen, ich muss mich einpassen und das wirkt ja ein ganzes Leben lang.
Ja. Ja. Ja, ein Thema, was ich omnipräsent wahrnehme, ist in Deutschland diese kollektive Schuld. Das spüre ich immer noch omnipräsent, dass wir als Deutsche per se erstmal schuld sind. und dass wir uns nie wieder Schuld aufladen dürfen und deswegen devot allen möglichen Mist zustimmen und überall nicht aufstehen und nicht die Stirn bieten, weil wenn wir das tun, werden wir gefährlich.
Werden wir gefährlich? Da habe ich letztens auch auf LinkedIn in einer Konversation mit drin gehangen und dann kamen wir zu dem Satz, was wären die Deutschen ohne Schuld? Was wäre Deutschland ohne Schuld? Und zu gefährlich, genau, Caroline, ja. Zu gefährlich. Und Schuld und Scham sind nun mal die niedrigst schwingenden Emotionen und das hängt wie ein dunkler Deckel und Mantel auf unserem Land und es ist so, als dürfte das auch nicht verschwinden. Ne? Also dürfte, als wäre es aufrechterhalten, meine ich damit. Ne?
Also wenn ich mir die Politik anschaue, auch die internationale Politik, über die ich gar nicht so viel reden möchte, aber mir kommt es definitiv so vor, als würde das nach wie vor sehr aktiv genutzt werden, um diesen Kulturkreis weiter klein zu halten. Aber ich möchte da gar nicht so tief reingehen. Das ist für mich die falsche Richtung. Das
ist auch zu groß.
Genau, es ist zu groß, es ist zu umfassend, es ist auch sehr spekulativ und das beruht jetzt auf individuell wahrgenommenen Empfindungen und lassen wir es damit beruhen. Und gehen lieber wieder in Richtung diese persönliche Auswirkung, die ich als Mädchen oder du als Mädchen erfahren hast, aufgrund der Erfahrungen, die deine Eltern gemacht haben, beziehungsweise deine Großeltern. Und du hast selber beschrieben, es war alles dunkel, es war alles schwer, es war, irgendwie fehlte mir die Freude und ich wusste nicht warum. Mhm. Wie kann sich so etwas sonst noch ausdrücken?
Da gibt es immer wiederkehrende Beschreibungen, die ich auch in einem Selbsttest zusammengeführt habe, weil ich ganz viel natürlich aus Gesprächen und Zusammensein mit KriegsenkelInnen, das sich so ergeben hat. Und zwar, also das Gefühl, nicht dazu zu gehören. Immer wieder so wie so, ich gehöre nicht dazu, ja. Denn auch wenn wir anders sind vielleicht und uns als anders wahrnehmen, gehören wir ja trotzdem dazu. Also was muss passiert sein, dass wir immer denken, ich gehöre nicht dazu? Das ist ganz früh entstanden, wenn wir nicht andocken können. Ne? Dann den Platz nicht einnehmen können. Also eine innere Orientierungslosigkeit, die sich auch im Außen widerspiegelt. Das heißt, vielleicht häufig wechselnde Wohnorte. Und es gibt Menschen, die haben 25, 30 Mal sind die umgezogen. Häufig wechselnde Berufe. Ja, also nicht wurzeln können. Und was ist, da können wir schauen, was ist in der eigenen Geschichte geschehen? Gab es da Flucht? Gab es Vertreibung? Was ist da passiert? Wo hat die Entwurzelung stattgefunden? Weil grundsätzlich finde ich auch, sind wir als Deutsche ein entwurzeltes Volk. Ja, so als hätte man uns die Wurzeln genommen. Dann die Schwierigkeit, wirklich Nähe zuzulassen. Da gibt es eine große Sehnsucht, die gibt es in uns allen, nach Nähe, vielleicht auch nach Symbiose, nach Geborgenheit. Aber das hat ja am Anfang nicht stattgefunden. Dieses hingebungsvolle Fallenlassen in die Verbindung hinein. Das heißt, es bleibt eine Sehnsucht bestehen und trotzdem manipulieren wir häufig am Leben so rum, dass uns ja keiner zu nahe kommt. Ja, oder wenn jemand näher kommt, dann schaffen wir unsere Systeme das manchmal, den so hinzubiegen, dass er am Ende doch ätzend ist, ja. So. Und Träume, die nicht zu einem gehören, ne? Es gibt immer wieder Beschreibungen, dass Leute Kriegsszenarien träumen von Kind auf und Angst haben, darüber zu sprechen, weil sie Angst haben, dass jemand sagt, du bist ja verrückt. Aber die Information geht ja nicht verloren. Ne? Also auch sowas gehört damit rein. Und innere Leere und innere Schwere, sowas. Na, es gibt viele, die sagen, also wenn ich in den Erstgesprächen auch frage, was möchtest du in dein Leben holen, dann ist immer die Antwort Leichtigkeit und Lebendigkeit. Und das Grundgefühl ist immer der Traurigkeit, Einsamkeit oder so Mutlosigkeit.
Gibt es diesen Selbsttest bei dir online auf deiner Webseite?
Ja, naja, kann man sich einfach runterladen. Ganz spannend.
Ja, das werde ich definitiv hier unten. Ich habe ja immer in diesen Gesprächen für den Women Empowerment Day immer hast du ein Geschenk dabei. Und das würde ich sehr, sehr gerne hier unter dem Gespräch verlinken. Mhm. Weil ich glaube, dass da gerade ganz viele aufgemerkt haben und gesagt haben, boah, das Thema Schwere kenne ich. Und ich habe tatsächlich jetzt selber, während du gesprochen hast, meine Oma ist, da muss ich noch Führer ansetzen, mein Ur-Ur-Opa.
Wow, ja.
Ja, genau. Und der ist aus Österreich nach Ostdeutschland gegangen und hat dann dort zur Zeit der großen Depression alles verloren. Das heißt, das ist ein Teil meines Erbes, das und tatsächlich, es jährt sich beinahe. Also das ist sowieso vor 100 Jahren so ungefähr hat mein Opa alles, Ur-Ur-Opa, alles verloren und ist daran zugrunde gegangen. Und meine Oma ist in Ostdeutschland groß geworden und ist immer in, mein Ur-Ur-Opa war sehr, sehr erfolgreicher Schneider und hat für Mandelsohn, wahrscheinlich also Mendelssohn, die Kleider geschneidert.
Aha.
Und das war sehr wohlhabend. Also das war sehr erfolgreich und es war hinterher alles weg. Total, komplett weg. Und er ist daran zugrunde gegangen und die Frauen haben immer alles zusammengehalten. Und dann kamen die einzelnen weiteren Krisen, nennen wir sie mal beim Namen, Zweiter Weltkrieg. Und meine Oma ist als junge Frau, hat sie den Krieg in Ostdeutschland erlebt und ist, als dann die Grenzen zugingen, mit so der letzten Möglichkeit über Berlin raus aus Ostdeutschland. Und wirklich nur mit zwei Koffern, ganz alleine, niemand durfte das wissen, durch Berlin gelaufen. Und da gab es noch keine Rollenkoffer, sondern die hat sie schön rechts und links getragen.
Nein.
Und hatte eine Wahnsinnsangst, dabei erwischt zu werden, setzt sich da in die Bahn und setzt sich dann dort von der Bahn weiter ins Flugzeug und dann und zu dieser Zeit fliegen, ne? Also und ist dann raus aus Berlin und hat dann ihr Leben in Hannover verbracht. Das ist so meine Ahnengeschichte von Seiten meiner Oma, meiner Mutter. Und das ist etwas, meine Oma hat mir das ganz viel erzählt. Also meine Oma hat ihre Lebensgeschichte für mich mal auf Band aufgenommen, damit ich das nachvollziehen kann. Und wo du das sagst, diese Wurzellosigkeit, das ist etwas, das kenne ich. Diese Suche nach einem echten Zuhause und einem Platz, wo ich wirklich hingehöre, das ist was, das kenne ich. Ich bin hier vielleicht nicht grundlos irgendwann Pilotin geworden. Das hat vielleicht noch ein paar andere Komponenten, aber das könnte mit eine Rolle gespielt haben. Und dann eine andere Geschichte, eine Kundin von mir hat mir erzählt, dass sie sehr unter ihren eigenen Träumen leidet und es geht immer ums Weglaufen. Es geht immer um die Flucht. Und das, solche sich wiederholenden Traumereignisse, hast du gerade gesagt, das kann eben ein transgenerationales Trauma sein, das sich dadurch einen Ausweg sucht. Und das Problem ist ja, dass wir selber überhaupt keine Erinnerung daran haben. Wir haben ja selber, wie kann ich das denn greifen? Und wie weit, also deswegen auch meine Frage, wie weit kann denn so etwas zurückgehen, dieses Thema, das gesamte Geld bereits einmal verloren zu haben in einer so großen Krise, das geht ja rein Ur-Ur-Opa. Ist aber als Erlebniswelt auch in der weiblichen Ahnenlinie drinne. Und wir erleben das gerade erneut. Was macht das eigentlich mit mir? Ich habe an einer Stelle mal gelesen, das war auch jemand, der wissenschaftlich tätig ist, der hat die Behauptung aufgestellt, dass die epigenetische Prägung bis zu 450 Jahre in die Vergangenheit hineinreicht. Und dann sind wir mittendrin im Bereich Patriarchat, Hexenverbrennung, Inquisition. Ja. Und auch solche Themen sehe ich heute immer wieder ausagiert von Frauen, inklusive mir selber. Dass so diese Idee, eine Mitgift gehört dem Mann und Frau kann mit Geld nicht. Wobei das auch natürlich modernere Implikationen hat, wenn man überlegt, seit wann darf eine Frau ein Konto haben und so. Ist ja noch nicht lange her. Aber wie tief das in mir geankert hat und in diesem Bereich der Hexenverbrennung, in diesem Bereich, wenn Frau sich hinstellt und sehr weise ist, sehr viel kann, sehr viel spürt und weiß über ihr Gegenüber, weil sie feinfühlig ist, dann triggert das krasse Ängste, die viel, viel weiter hinausgehen als nur Oma und Opa.
Ja.
Und immer wieder die Frage, was macht das mit mir?
Na, gerade wenn wir in dem Thema weiblicher Selbstermächtigung sind, so, dann sind wir ganz schnell eben in diesen Themen von Patriarchat und Hexenverbrennung, ja. Oder Hexenverfolgung oder überhaupt The Holy Witch, was ist damit passiert? Und genau, das reicht natürlich ganz, ganz weit zurück. Das verstehe ich auch. Und gleichzeitig muss man immer gucken, bis wohin dürfen wir erstmal das Bewusstsein öffnen, ne? So, also ich kriege auch manchmal so Fragen, ja, aber es gab ja noch den Ersten Weltkrieg und den 30-jährigen Krieg und so. Ja, natürlich gab es alles noch, spielt auch alles noch eine Rolle. Aber ich fände es schön, wenn wir erstmal die Rolle rückwärts in die nächsten 2, 3 Generationen machen und die überhaupt erstmal wieder mit ans Board holen, denn da hat so viel Abtrennung stattgefunden aufgrund der Schuld und Scham. Und das hat ja auch mit Wurzeln zu tun, wenn wir eine so schuld- und schambesetzte Vorfahrenschaft haben, wie sehr hindert uns das, in Verbindung zu gehen, ja? Und innerlich auch in der inneren Energiearbeit oder Begegnung, wenn ich den Nazi-Opa habe zum Beispiel, zu sagen, ich bin ein Teil von dir, ja. Und dann zu merken, was macht das denn mit meinem Körper, ja. Dann biegen sich manchmal erstmal alle Zellen so, oh nee, das will ich nicht. Aber zu sagen, ja, und ich habe, du hast zu der Zeit gelebt und du hast überlebt und ich bin ein Teil von dir und ohne dich wäre ich ja nicht hier. Also verbinde ich mich auch damit, auch mit dem Schmerz, damit er endlich gefühlt werden kann. Und so können wir es wieder ein Stückchen ganzer machen. Es gibt diesen Satz, unsere Großeltern und Eltern haben unser Land aus den Trümmern aufgebaut und wir können unsere seelischen Trümmer zurückholen. Ja. Und das, weil wir jetzt 80 Jahre Frieden haben. Nur deshalb geht das, weil hätte es vor 30 Jahren wieder Krieg gegeben, wäre das einfach wieder verschüttet gegangen. Also wir leben in einer außergewöhnlichen Zeit, wo diese Informationen zugänglich werden, weil wir in unserem Land relativ lange Frieden haben und der Abstand groß genug ist, weil die Menschen oft sagen, ja, aber wieso, das ist doch 80 Jahre her, so lange braucht's, weil das Trauma zu groß gewesen ist, die Erstarrung zu groß und das kollektiv stattgefunden hat. Und für alle, die jetzt denken, naja, Trauma wird vererbt und so, ne? Also ja, die Epigenetik beweist es und zeigt es, und da kann jeder zum Beispiel PubMed eingeben, Transgenerational Inheritance zum Beispiel, und da gibt's ganz viele Veröffentlichungen drüber, weil ich auch immer wieder gefragt werde, gibt's da öffentliche wissenschaftliche Arbeiten drüber? Ja, und es ist eine relativ junge Wissenschaft, aber sie zeigt, dass die Methylierung an der DNA, das sind kleine biochemische Strukturen, die sind für Eiweißsynthesen, Stressregulationssysteme, DNA an- und abschalten zuständig. Das verändert sich durch Trauma, wird de- und remethyliert. Es entstehen andere biochemische Informationen und das findet sich in unseren Zellen wieder. Das wird vererbt. Das heißt, in meinen Zellen, das ist ja wie so ein biochemischer Computer natürlich, befindet sich die biochemische Information über das, was meine Eltern erlebt haben und Großeltern, und deshalb auch zum Beispiel diese Träume. Oder, wir hatten im Vorgespräch darüber gesprochen, ich bin letztens auf einer Klang- und Gongreise gewesen und gerade in diesem Gong, der ja auch so einen göttlichen tiefen Raum aufmacht, ja, ich habe das schon wiederholt erlebt, lande ich immer wieder im Krieg. Immer wieder. Ja. Und das ist manchmal unaushaltbar, weil ich auch die Emotionen meiner weiblichen Ahnenreihe dort mitbekomme. Und durch meine schamanischen Reisen sind in mir natürlich weitere oder andere tiefere Felder aufgegangen. Und das muss auch nicht jeder da so tief drin eindringen. Aber es ist halt nicht weg, sondern es möchte gesehen werden. Und ich sage immer, Heilung bedeutet Anerkennung und Ordnung. Ordnung an die Stelle, wo es hingehört, und Anerkennung dessen, was geschehen ist. Und Annahme meines eigenen Lebens, ja. Und wenn ich annehmen kann, ich bin das Kind von traumatisierten Eltern, dann ist das schon ein großer Schritt auf dem Heilungsweg.
Wie sieht das denn aus, wenn du mit Menschen arbeitest? Arbeitest du vor allem im 1:1 Kontakt oder hast du sowas wie eine, mir bekommt der Begriff Selbsthilfegruppe, aber das mag ich gar nicht. Das fühlt sich falsch an als Begriff, aber gibt es da eine Gemeinschaft, die sich gegenseitig hält und trägt, wo man in den Austausch gehen kann, wo man mit der Empfindung auch gehört, gesehen und ernst genommen wird? Oder ja. Wie arbeitest du?
Ja, es gibt da verschiedene Möglichkeiten natürlich, so individuell wie die Menschen sind. Aber tatsächlich, um in der Gemeinschaft zu sein, hat sich genau aus dem heraus, dass sich viele damit alleine fühlen, wenn sie etwas in sich wahrnehmen oder auch schon ein paar Wege gegangen sind, hat sich die Soul Genesis Familie gebildet. Und wir treffen uns einmal im Monat am ersten Donnerstag immer online. Und das ist kein Workshop und ich führe da auch nicht durch. Natürlich teile ich Informationen. Es geht so 1,5 Stunden. Aber jeder hat die Möglichkeit zu teilen und das löst natürlich dann wieder bei jemand anderen was aus und dann kann man Bezug darauf nehmen und so. Ich habe dazu gesagt, zusammen sind wir weniger allein, weil viele sagen, ja, ich habe die Bücher von Sabine Bode gelesen, Kriegsenkel und von Sabine Lück und Die Wunde ist nicht meine und so, das gibt's ja alles. Aber ich bin so alleine damit. Denn niemand anders in meiner Familie macht die Tür auf. Und das habe ich so oft gehört, da habe ich gedacht, dann machen wir das mal und ich biete nur den Raum an. Und natürlich gibt es die Möglichkeit, im 1:1 Online-Mentoring mit mir zu arbeiten. Das ist tiefe Seelenarbeit und ein transformativer Prozess. Und zugleich gibt es aber auch die Möglichkeit, hier in Ort vor Weimar zu einem Deep Dive zu kommen, in einem Behandlungsraum, wo wir 3 Tage lang im 1:1 miteinander sind und da viel natürlich bewegen können. Und ganz neu, und das erwähne ich jetzt gerne, ab September diesen Jahres gibt es, weil es auch immer wieder Anfragen gab, die Soul Genesis Ausbildung. Es wird 4 Wochenenden geben, ab September, November, dann Februar und April 27, mit Zoom-Meetings zwischendurch, in denen wir die einzelnen Themen inneres Kind, Erdungsarbeit und Ahnenarbeit durchgehen, hier vor Ort, immer ein Wochenende.
Und wie kann man sich das vorstellen, wenn man noch so gar keine Idee hat, wie du arbeitest? Also weil du bist Ärztin und du bist Schamanin. und welcher Anteil, also wie funktioniert dann Ahnenarbeit mit diesen verschiedenen Wissensbausteinen und Wesensbausteinen für dich?
Ja, die Heilarbeit geschieht ja letztendlich auf emotional-seelischer Ebene, ne? Und auch da geschieht wieder Re- und Demethylierung von traumatischen Strukturen in uns. Das heißt, wir machen keinen epigenetischen Exkurs darüber, ja, wie kann ich das irgendwie biochemisch konkret ändern, sondern wir begeben uns in Selbsterfahrung rein und alles, was Embodiment oder Verkörperung, emotionale Wege, die wir in uns entdecken und erkennen, was gehört zu mir und was nicht. Da begeben wir uns in dieses Feld hinein. Und natürlich teile ich auch ein Wissen, was sich ergeben hat aus den letzten 30 Jahren Selbsterfahrung, würde ich sagen, ja. Das Ärztinnen-Dasein, was mich ja sehr lange begleitet hat, hat natürlich ein ganz schönes Feintunement mitgebracht, weil ich Tausende von Menschen gesehen und angefasst habe, ja. Und das ist das Geschenk von dem Ärztinnensein gewesen. Und auch viele Erkenntnisse, denn auch zum Beispiel in der Dermatologie habe ich dann gelernt, wir haben natürlich verschiedene Nervenfasern in unserer Haut, ja, Tastkörperchen, C-taktile Fasern und Haut- und Nervensystem entwickeln sich auf demselben Keimblatt als Embryos und sprießen nur unterschiedlich aus. Das zeigt ja schon in so Erkrankungen wie Neurodermitis. Es ist so in einem Wort drin, Nervensystem und Haut. Aber diese C-taktilen Fasern sind auch direkt mit unserem Nervensystem verbunden. Das heißt, Entspannung und Ruhe und Gehaltenwerden und Geborgenheit, wenn das als Kind ja nicht erfahren wurde und immer in einem Ausnahmezustand sich befunden hat oder auf sich alleine zurückgeworfen sein mit der Angst oder der Trauer und der Not, das führt natürlich zu einem dysregulierten Nervensystem. Und in den Workshops oder so geht es auch immer darum, was kann ich meinem Nervensystem neu anbieten, damit es das lernen kann, einen anderen Regulationszustand zu erreichen? Weil wir haben ja keinen Referenzwert dafür in uns. Das ist ja was wir neu lernen dürfen, ja. So, und darum geht es auch. Also es ist ein großes Paket von Ganzheit, worum es geht, ne?
Beim Women Empowerment Day, was hast du uns da mitgebracht? Was dürfen wir erwarten, wenn du dort auf deine Bühne trittst?
Ja, da bringe ich eine von meinen allerliebsten Reisen mit in dem Workshop. Erzähle ich erstmal noch so ein bisschen über die Zusammenhänge von Wurzeln und geerdet sein und Abtrennung. Aber dann machen wir uns auf eine gemeinsame Reise in den Kontakt und in die Begegnung mit unseren Vorfahren, das heißt Eltern und Großeltern. Diese Reise heißt Heilung durch Ordnung, um zu erfahren, was es macht, wenn ich wirklich in Kontakt komme, weil meistens haben wir ein Bild von uns, was abgespeichert ist von der Oma, vom Großvater und so, weil wir die manchmal gesehen haben, die hat immer so grimmig geguckt oder der Opa war ein ganz lieber, ne? Aber wir haben nie den Schmerz darunter wahrgenommen, bewusst. Wir haben den als Kinder zwar gefühlt, und sind vielleicht in die innere Verbindung und Loyalität gegangen, aber wir haben es nicht bewusst gehabt. Und es geht darum, ein neues Feld in uns zu öffnen und dadurch reich beschenkt zu werden, weil wir Informationen bekommen und gleichzeitig dass die Rolle als Kind in der Ahnenlinie einnehmen können. Und das schafft ganz viel Erleichterung. Die meisten haben nicht die Rolle als Kind einnehmen können bis heute, weil sie zu viel genommen haben von dem, was sie nicht zu ihnen gehört. Und deshalb fehlt die Leichtigkeit. Und deshalb fühlt es sich an, als würden wir immer zurückgezogen werden. Und ich sage immer, in dieser Arbeit geht es darum, eine Strömungsumkehr zu schaffen, von zurückgezogen werden zu, ich empfange die Kraft von hinten, von denen, die vor mir gelebt haben.
Das ist ein wunderschönes Bild.
Ja, ich bin mal auch ganz berührt.
Und es ist so, es ist wirklich faszinierend, wenn du erzählst, gehen bei mir tatsächlich sofort Bilder an, aus meiner eigenen Lebensgeschichte. Meine Uroma, die habe ich kennengelernt als Kind. Und meine Oma hat über meine Uroma immer gesagt, dass die so eine wahnsinnig liebe Frau war. Ich habe vorher große Angst gehabt. Mhm. Für mich war das keine liebe, friedliche Frau. Mhm. Aber meine Uroma hat natürlich auch zwei Weltkriege komplett miterlebt. Und ich glaube, Kinder haben da wirklich Antennen, was eigentlich wirklich in so einem Energiesystem von einem Menschen los ist und gehen dann lieber auf Abstand. Mhm. Also mit meiner Uroma war das so. Die mochte ich gar nicht da haben. Mhm. Obwohl die Erfahrung meiner Oma, also dann die Tochter sozusagen, eine ganz andere war.
Ja, wenn die Information von zwei Kriegen darum schwingt, ne? Und die Brutalität und die Gewalt, die dahinter steckt, der Verlust und die Trauer. Und du kriegst das mit als Kind und du warst ja garantiert auch noch in diesem hochsensiblen, bist in diesem hochsensiblen Spektrum auch schon immer unterwegs gewesen und wir als Kinder fühlen alles. Ja, wir als Kinder haben alles gefühlt. Das liegt in der Natur des Kindes. Nur wie sehr wir das zugeschüttet haben, ne, das ist ja dann das andere Drama dahinter gewesen.
Du hast vorhin eine Aussage gemacht, die fand ich sehr, sehr spannend. Da würde ich gerne nochmal drauf eingehen, weil das, glaube ich, für viele den Verstand noch ein bisschen sprengt, dass die Quintessenz dessen, was du gesagt hast, ist, dass eine Emotion nie gefühlt wurde von deiner Mutter, von deiner Großmutter, von deiner Urgroßmutter. Und dass du dazu in der Lage bist, diese Emotion zu fühlen und dass dadurch deine Epigenetik sich verändert. Das finde ich ein wahnsinnig spannender Prozess. Und die Brücke, die den Verstand so ein bisschen sprengen kann, ist, wie ich fühle, die Trauer, die Wut, die Angst meiner Großmutter im Bombenkeller. Mhm. Wie kann das gehen?
Also du meinst, wie ich es fühle oder wie es dann zum Heilen?
Wie ist das überhaupt möglich? Wir sind doch zwei verschiedene Individuen.
Genau, aber Energie geht ja nicht verloren. Ne? Und wir kriegen das ist ein Energieerhaltungssatz. So. Das habe ich ja auch nochmal hier in der Uni dann gehört damals. Also es wird durchgereicht, es wird wie verpackt, so ein kleines Paket und es wird einfach durchgeschenkt, in Anführungszeichen geschenkt, bis jemand bereit ist, in der Familie das zu öffnen. Und es gibt ja auch auf Social Media mittlerweile manchmal so kleine Reels oder so, wo das genau dargestellt wird, ne? Wo von der Großmutter und dann kommt, reicht die Mutter es fast zur Kind weiter, sagt, stoppt kurz und denkt, nee, dann mach ich's auf, damit das Kind dann ein Krönchen aufkriegt oder so, ja. Also so ist es vereinfacht dargestellt. Aber diese Emotion will gefühlt werden und gesehen werden. Und da sind wir nämlich ganz schnell in der Schattenarbeit. Und das ist ja was in der spirituellen Welt manchmal so gerne ausgeblendet wird. Aber um ganz zu werden, brauchen wir natürlich auch die Kellerabteile in unserem Leben. Und dazu gehören genau diese schmerzhaften Gefühle, die sowohl wir selber in der Einsamkeit unseres Selbst als Kind erlebt haben. Und es das heißt nicht, dass man da reintauchen muss, um zu verharren und dann ein Leben lang zu sagen, ich hatte so eine schlimme Kindheit, sondern es geht auch darum, anerkennen, durchlaufen lassen durch die Emotionen, dadurch in Bewegung bringen, denn Heilung bedeutet immer von der Erstarrung in die Lebendigkeit. Trauma bedeutet immer Erstarrung und Bewegung in die Emotion, Emotion, wie das Wort es schon sagt, bringen wir es in die Bewegung und es kann eine andere Realität entstehen. Solange es in der erstarrten Säule bleibt, bleibt es nebulös. Und da brauchen wir halt manchmal einen Tiefseetauchgang kurz, Da braucht's jemanden, der den Weg kennt. Ja, das macht man am besten nicht alleine. Um dann auch zu sagen, so, das haben wir jetzt geklärt. Und jetzt geht's nach vorne.
Um die Brücke für alle Verstandesmenschen nochmal greifbarer zu schlagen. Weil wir, also ich möchte gerne zurück zur Epigenetik.
Ja.
Und zu der, ich beschreibe die Epigenetik immer als eine Klaviertastatur und es gibt halt Klaviertasten, da ist diese Perlmuttschicht, die mittlerweile aus Plastik ist, vielleicht kaputt, hat ein paar Risse, vielleicht klemmt eine Taste, vielleicht fehlt eine Seite, vielleicht ist die Seite verstimmt. Und diese Klaviertastatur, die hast du eben von deinen Eltern bekommen und da ist alles da. Also es gibt alle Tasten, aber sie sind halt so und so beschaffen. Und wenn eine Taste irgendwie verklemmt ist, dann hat dieses Verklemmtsein dieser Taste, das du geerbt hast, als Information von deinen Vorfahren, die Auswirkung, dass du eine andere hormonelle Balance hast. Und in dem Moment, wo du das, da kommt eben dieser Switch in eine andere Idee von, wie wir ticken und funktionieren als Menschen. In dem Moment, wo du dich auf dieses Thema einlässt und auf diese Information, die da drinnen verpackt ist, in der verklemmten Taste einlässt, und dann eben auch die Emotion, die dazugehört, die sich dann ausdrückt als Tränen, als der Trauer, Tränen der Wut oder Frustration und vielleicht sogar mit einem Code, den du als Bild empfangen und übersetzen kannst. Und in dem Moment, wo du das weinst, das ausdrückst, die Füße auf die Erde stampfst, dir erlaubst, es zu fühlen, kann diese Taste sich wieder lösen und wird wieder bespielbar. Und damit die Informationen in deinem Körper, die du erhältst, hormonell, weil Hormone sind der Stoff, der unsere Emotionen ausdrückt und wie wir uns fühlen. Und in dem Moment, wo du auf deiner epigenetischen Ebene diese eine Information wieder in Bewegung bringen konntest, ändert sich das, was du eben beschrieben hast, Methylschicht, diese Methylisierung der einzelnen Informationen, die sich ändert, weil du Trauer geweint hast.
Genau, ist ein schönes Bild mit der Taste, mit der verklemmten Taste oder schleifenden Taste oder whatever.
Genau.
Und wo du auch gerade von Klang sprichst, also weil es gerade ein Klavier ist und Klang, das verändert natürlich auch wieder die eigene Frequenz, wenn es dann wieder harmonischer spielt und somit auch den eigenen Resonanzraum, ja. Und das ist ja genau das, was in transformativen Prozessen passiert. Der Resonanzraum ändert sich. Und dann begegnen uns Situationen, Menschen oder sonst irgendwas, die vorher eher schmerzhaft waren, vielleicht gar nicht mehr, weil sie gar keinen Resonanzraum mehr in uns finden. Mhm.
Ich finde die Arbeit, die du machst, wahnsinnig wichtig, wahnsinnig wertvoll und dazu muss man vielleicht wissen, wir sind uns heute zum allerersten Mal begegnet.
Ja, verrückt.
Für dieses Interview. Und ich kann aber eine so große Wärme fühlen bei dir und eine so tiefe Erdung und Gelassenheit und eine so große Liebe für die Menschen und für das, was du tust, dass ich von ganzem Herzen eine Empfehlung aussprechen möchte, wenn dieses Thema dich wirklich berührt und du denkst, oh, ich möchte da tiefer tauchen. Da haben wir gerade im Verlauf des Gesprächs schon echt ein paar Ressourcen angesprochen, die man bei dir findet. Wenn jemand mal bei diesen einmal im Monat stattfindenden Meetings dabei sein möchte, muss man sich dafür anmelden? Kostet das was? Und das findet man auch auf deiner Webseite, so viel kann ich schon mal verraten.
Ja, das kostet 19 € im Monat, da muss man sich für anmelden. Und am Anfang gibt's immer ein 3-für-2-Angebot, die ersten 3 Monate sozusagen als Schnuppern. Und wer dann bleiben möchte, zahlt dann 19 € weiterhin. Und wer nicht, kann auch nach 3 Monaten sagen, nö, reicht mir jetzt. Also ganz entspannt sozusagen.
Ja, ja, genau. Sehr, sehr schön. Also ich packe die Informationen hier alle unten drunter. Bevor wir dieses Gespräch jetzt beschließen, hast du einen letzten Impuls, eine letzte Nachricht, die du dalassen möchtest?
Ja, also für die Menschen, die jetzt zugehört haben und für alle, die vielleicht auch damit in Resonanz gehen konnten gerade oder so ein Oh oder Aha oder das ist mir neu, dann lohnt es sich, da weiterzumachen, denn die Resonanz zeigt meistens, dass es genau die Möglichkeit ist, einen Weg zu finden, um Schritte für sich weiterzugehen, weil viele Menschen befinden sich in so einem Zustand von, mir geht es mal besser und mal wieder schlechter. Und immer in diesem Mal schlechter kommt immer mal die Idee, vielleicht sollte ich mal eine Therapie machen oder so. Oder es kommt die Idee, ich mache mal wieder Familienaufstellung und das hilft dann wieder über den Weg. Aber ich sage immer, wenn wir wahrnehmen, dass es da was gibt, dann lohnt es sich loszugehen, weil es löst sich nicht von alleine. Und das ist wichtig. Und viel zu Menschen warten viel zu lange, ne? Genau. Das ist meine Message dabei.
Warte nicht so lang. Und folge dieser Stimme. So würde ich das übersetzen.
Genau. Danke.
Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die Arbeit, die du leistest. Und ich freue mich schon total auf unser nächstes Gespräch, weil ich bin mir sicher, es wird eins geben.
Ja, ich freue mich auch und ich freue mich, dass wir uns vor allem auch in Zwickau sehen und diese wundervolle Zeit miteinander dort. Ich bin schon voller Vorfreude. Ich danke dir für das Gespräch, für die Fragen und für deine Wertschätzung. Das hat mich am Ende auch sehr berührt. Vielen Dank und ich freue mich auf das, was dann noch kommt.
Und du und ich, wir hören und sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Mädchen, Mutter, Matriarchin. Bis dahin, sei wild, sei frei, sei du und fühle dich geliebt.